Ihr Lieben, als unser Pastor Michael Burg mich vor einigen Wochen fragte, ob ich bereit wäre, den Dienst zu übernehmen am Sonntag, weil er ja nun Urlaub hat, da habe ich gerne zugesagt und gleichzeitig mir natürlich auch die Frage gestellt, was sollst du wohl jetzt, welchen Text sollst du zugrunde legen? Epheserbrief wollte ich nicht gerne. Das soll unser Pastor weitermachen, das ist ja mehr oder weniger so eine Serie. Und ich habe mir überlegt, mal gucken, welcher Text dir wohl irgendwie aufs Herz gelegt wird. Und bei unserer stillen Zeit, Hanno und ich, wir machen immer stille Zeit gemeinsam, kann ich wirklich empfehlen. Das bringt Segen, wenn man das so gemeinsam als Ehepaar machen kann, wenn die Zeit dazu gegeben ist, wenn es möglich ist. Da hatten wir im letzten Monat den Text, oder auch jetzt noch, aus dem Matthäus-Evangelium. Und als wir da so lasen, da kam mir auf einmal dieser Text, ein besonderer Text, so zum Bewusstsein, dass ich dachte, das könnte es sein. Ich weiß nicht warum, den Text habe ich schon oft gelesen, aber da wurde mir auf einmal so deutlich, das wäre ein Text, den könntest du auch für die Predigt verwenden. Und das ist das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen aus Matthäus 13. Nun muss ich dazu sagen, mit den Gleichnissen von Jesus Christus hatte ich so zu Anfang meines Glaubenslebens eigentlich immer so meine Probleme. Ich bin ja relativ spät zum Glauben gekommen, mit 54 Jahren, bin also ein Spätberufener. Und als ich mich dann näher mit dem Wort befasste und zu den Gleichnissen kam, da hatte ich so, ja, ich sag mal, meine Probleme damit. Warum? Um das auch etwas deutlich zu machen, möchte ich eigentlich, bevor wir auf den eigentlichen Text kommen, ganz kurz auch noch einmal auf die Gleichnisse eingehen. Ihr wisst, ich war ja Lehrer und auch Leiter einer Sonderschule. Und da hatten wir es ja besonders mit Schülern zu tun, die Lernschwierigkeiten hatten, die nicht so ganz so schnell auffassen konnten, gerade so im abstrakten Denken ihre Probleme hatten. Und da war es für uns im Unterricht ganz wichtig, dass wir immer Bilder zugrunde legten, dass wir Beispiele brachten, um das auch unseren Schülern sehr deutlich zu machen, die Unterrichtsinhalte zu vermitteln. Und mit diesem Verständnis, so mit diesem pädagogischen Verständnis, bin ich dann auch an die Bibel, auch an die Gleichnisse herangegangen. Veranschaulichung, Gleichnisse sollen den Menschen veranschaulichen, was Jesus Christus ihnen sagen will. Speziell im Kapitel 13 bei Matthäus, da geht es ja um das Himmelreich. Wir hören ja immer, das Himmelreich gleicht und so weiter. Und da bekam ich ein Problem. Ich hatte erst geglaubt, die Gleichnisse sind dafür da, um den Menschen das wirklich deutlich zu machen. Das, was Jesus Christus ihnen als frohe Botschaft vermitteln will. Und dann las ich, als Jesus Christus auf die Gleichnisse einging und die Jünger ihn fragten, warum sprichst du denn zu den Menschen, zu dem Volk hier in Gleichnissen? Da sagte Jesus Christus, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Diesen ist es aber nicht gegeben. Das ist Matthäus 13, Vers 11. Und dann weiter in Vers 13. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen, denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht und sie verstehen es nicht. Und dann könnte man vielleicht noch so weiterdenken und sie sollen es ja auch gar nicht verstehen. Das brachte erstmal so mein Verständnis von der Pädagogik, die ich so hatte, doch durcheinander. Beispiele und Gleichnisse sollen eigentlich etwas deutlich machen und hier dienen die Gleichnisse, ja ich sag mal, der Verschleierung, so scheint es. Jesus Christus hat also die Gleichnisse den Menschen nicht erzählt, um ihnen das Himmelreich zu erklären, deutlich zu machen, sondern es scheint so, um zu verschleiern. Und damit tauchte für mich dann auch die zweite Frage auf. Warum redet Jesus zu seinen Zuhörern, jedenfalls zu der großen Volksmenge, in Gleichnissen oder in anderen Übersetzungen heißt es auch in Rätselworten? Warum spricht Jesus in Rätselworten? Beim ersten Lesen des Textes könnte einem ja tatsächlich so der Gedanke kommen, der Herr will verhindern, dass die Menschen seine Botschaft verstehen. Er will verhindern, dass die Menschen zum Glauben kommen. Aber was ist dann mit der Evangelisation, mit der Mission? Da erfahren wir was ganz anderes. Wenn wir zum Beispiel an die Aussage von Jesus denken, Matthäus 28, wo er sagt, geht hin in alle Welt und macht alle Menschen zu Jüngern, predigt ihnen, tauft sie. Ist das ein Gegensatz, ein Widerspruch? In Vers 13, den wir eben gelesen haben, weist Jesus auf Jesaja 6 hin. Jesaja 6, die Verse 9 und 10. Der Herr sprach zu Jesaja, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, seht und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Augen taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen und hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihren Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Gott hat sein Volk schon im Alten Testament immer wieder gewarnt. Er hat Boten geschickt. Er hat Propheten geschickt. Sie haben dem Volk die Botschaft Gottes weitergegeben, haben Gottes Plan weitergegeben. Und was haben die Menschen, was hat sein Volk gemacht, zum großen Teil jedenfalls? Sie haben sich abgewendet. Sie wollten die Botschaft gar nicht hören. Ja, es sind sogar so weit gegangen, dass sie seine Boten, seine Botschafter, zum Teil verfolgt haben. Sie haben sie lächerlich gemacht. Wir lesen das immer wieder von den Propheten. Sie haben sie verfolgt, ja sogar umgebracht. Wenn ich einen Garten, einen Gemüsegarten habe oder einen Acker, so muss ich ihn pflegen. So muss ich drin jäten. So muss ich dafür sorgen, dass alles gut wächst. Er soll Frucht bringen. Und wenn ich mich nicht drum kümmere, so bringt er keine Frucht, sondern das Gegenteil ist der Fall, er verwildert. Und so ist es auch mit Gottes Wort, mit Gottes Botschaft. Gott hat zu seinem Volk immer wieder gesprochen, hat seinem Volk durch seine Propheten gesagt, was er von ihnen möchte. Die große Mehrheit seines Volkes hat die Botschaft ignoriert. Sie wollten nicht hören, und ich sagte eben schon, sie haben die Boten oft sogar verlacht und getötet. Und Gott ist noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat seinen eigenen Sohn in die Welt gegeben. Das Wort, was er ihnen vorher hat verkündigen lassen, das Wort wurde jetzt Fleisch, so hat es Johannes ausgedrückt, und Jesus Christus ist als Mensch in die Welt gekommen, um den Menschen die Botschaft weiterzugeben. Und das Gleiche wie vorher, die Menschen haben ihn nicht gehört, sie wollten ihn nicht hören und haben ihn letztlich ans Kreuz geschlagen. Zuerst wollten sie nicht hören und dann konnten sie nicht mehr hören. Ihr Herz war verstockt. Irgendjemand hat das mal verglichen als Gleichnis mit der Feuer- und mit der Wolkensäule bei den Israeliten, als sie durch die Wüste zogen. Für die Israeliten war die Wolkensäule Wegweisung. Sie wurden dadurch erleuchtet. Sie wussten, wie sie gehen mussten, wie sie wandern mussten, bei allen Problemen, die sich ergeben haben. Und für die Feinde Israels, für die Ägypter, hat diese Säule zu Verwirrung geführt. Sie waren verwirrt, haben nichts verstanden und sind letztlich untergegangen. Auf das Nicht-Sehen-Wollen, auf die bewusste Blindheit folgt als Gerichtshandeln Gottes das Nicht-Sehen-Können. Die wirkliche Blindheit. Ich finde, das ist ein wichtiger Satz, den wir uns merken müssen. Auf das Nicht-Sehen-Wollen, auf die bewusste Blindheit, folgt das Nicht-Sehen-Können mehr. Die Verstocktheit des Herzens, die wirkliche Blindheit. Aber die Menschen, die Jesus Christus wirklich nachgefolgt sind, damals schon, die Jünger, und das waren ja nicht nur die 12, die Apostel, sondern das waren ja auch noch viel mehr, wir haben mal die Zahl von 70 gelesen, die wollten hören. Die wollten wissen, die wollten weiterkommen. Und darum haben sie Jesus gefragt, nachdem Jesus die Gleichnisse dem Volk gesagt hat, als sie mit ihm dann alleine waren. Herr, was willst du damit sagen? Was willst du uns mit diesen Gleichnissen sagen? Sie wollten es wissen. Und genauso geht es uns heute auch. Wenn wir die Bibel, egal ob es das Neue oder Alte Testament ist, wenn wir sie nur so als Sachbuch lesen, ist ja ganz interessant, was damals mal so geschehen ist, wird uns das Wort mit Sicherheit nicht eröffnet. sondern wir müssen mit glaubendem Herzen lesen. Wenn wir wirklich mit glaubendem Herzen lesen und wirklich wissen möchten, erfahren möchten, was Gott uns sagen möchte, dann wird uns auch vieles in der Bibel deutlich. Das, was Gott uns sagen will, wird uns dann auch deutlich werden. Es gibt immer wieder Dinge, die wir nicht so ohne weiteres verstehen und einordnen können. Manchmal verstehen wir später, manchmal verstehen wir es gar nicht. Dann dürfen wir das auch so stehen lassen, was uns nicht so deutlich wird. Aber je mehr wir uns mit dem Wort befassen, je mehr wir darum bitten, dass uns das Wort aufgeschlossen wird, umso mehr werden wir auch von der Bibel erfassen, umso mehr wird uns auch das Wort ins Herz gehen. Und so war es sicherlich auch bei den Jüngern. Es wäre sicherlich völlig verkehrt, ja, ich würde fast sagen gotteslästerlich, wenn wir sagen würden, Gott will unser Herz verstocken, er will gar nicht, dass wir zum Glauben kommen. Nein, gerade das Gegenteil ist der Fall. In Timotheus lesen wir, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Doch wenn wir auf Gottes Willen nicht eingehen, wenn wir permanent das Wort Gottes ablehnen, wenn wir Jesus Christus ablehnen, sein Heilsgebot ablehnen, ihn lästern und ihn verspotten, dann folgt aus dem Nicht-Wissen-Wollen das Nicht-Können. Unser Herz verstockt und dann beginnt das Gerichtshandeln Gottes. Das ist eine große Gefahr. So viel vielleicht zu den allgemein zu den Gleichnissen. Aber kommen wir jetzt zu dem speziellen Gleichnis, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Ich lese es jetzt einmal vor. Ich sagte eben schon, es hat aus welchen Gründen noch immer nicht geklappt, dass es jetzt an die Wand geworfen werden kann mit dem Beamer. Ich lese es vor, versuche deutlich zu lesen, langsam zu lesen. Und wer mitlesen möchte, wer seine Bibel mitgebracht hat, das ist also Matthäus 13, die Verse 24 bis 30 zuerst einmal. Matthäus 13, die Verse 24 bis 30, vom Unkraut unter dem Weizen. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker sät. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Kraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Soweit zu dem Gleichnis. Dieses Gleichnis, das ist das zweite von 7 Gleichnissen, die Matthäus in seinem 13. Kapitel berichtet. Die ersten 4 Gleichnisse erzählt Jesus dem ganzen Volk, den ganzen Zuhörern. Das waren ja teilweise große Mengen an Zuhörern. Wenn wir zum Beispiel denken an die Speisung der 5000, so waren das 5000 Männer ohne Frauen und Kinder mitgerechnet. Also eine große Zahl. Und das ging damals ohne Mikrofon, ohne Verstärkung. Die Menschen haben Jesus Christus gehört. Die ersten 4 Gleichnisse also waren für das ganze Volk bestimmt. Und die 3 letzten Gleichnisse, die hat er denn nur seinen Jüngern weitergegeben und erzählt. Und außerdem, in diesem Kapitel kommentiert Jesus ja auch noch 2 Gleichnisse. Er gibt also praktisch, die Jünger fragen ihn und er gibt ihnen zu diesen Gleichnissen die Deutung. Und außerdem hat Jesus auch noch einmal allgemein zu den Gleichnissen gesprochen. Und dieses Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen wird nur von Matthäus berichtet. Und gerade auch zu diesem Gleichnis gibt Jesus Christus uns eine Deutung. Nochmal ganz kurz, es geht also darum, ein Bauer sät Samen auf das Feld, der Feind kommt, sät Unkraut dazwischen. Nach einer gewissen Zeit wird das Unkraut größer, man kann es unterscheiden von dem Weizen. Die Knechte fragen erst einmal, wie kommt das Unkraut da rein? Der Bauer antwortet, das hat der Feind getan. Und die Knechte waren ganz eifrig, sollen wir jetzt sofort anfangen und sollen wir es ausreißen? Und der Bauer verbietet es ihnen und sagt, nein, lasst es stehen, sonst könntet ihr auch Weizen mit ausreißen. Lasst es so stehen, bei der Ernte, da wird das Unkraut vom Weizen getrennt. Und dann kommt noch dieser wichtige Satz, das Unkraut wird gebündelt und verbrannt und der Weizen wird in die Scheune gesammelt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie das so geschehen ist, wenn man mal nur jetzt auf das eigentlich äußere Gleichnis so eingeht, ohne jetzt erstmal die Deutung. Ich war als Kind häufig bei meinem Großvater, der hatte so eine kleine Landwirtschaft, so von 3,5 bis 4 Hektar. Davon mussten zeitweise über 10 Leute leben. Das war also, die hatte keiner einen anderen Beruf. Das war also nicht Nebenerwerb. Damals waren wir noch sehr anspruchslos. Und das wäre heute aber nicht mehr möglich. Ja, und im Spätsommer, wenn das Korn gemäht wurde, dann ging das nicht, wie bei den größeren Bauern, mit einem Selbstbinder. Mähdrescher gab es damals ja noch nicht. Aber so ein Selbstbinder hinter Pferden oder hinter einem Traktor. Sondern bei meinem Großvater wurde das mit der Sense gemäht. Und mein Großvater ging übers Feld mit der Sense, eine sehr schwere Arbeit. Ich glaube, haben wir Landwirte hier unter uns, die das noch so kennen. Es ist sehr schwer, mit der Sense so den ganzen Tag Korn zu mähen. Und ich so als, 7-8-Jähriger, ich musste da vorhergehen mit einem langen Holzstab und habe das Korn immer so nach vorne gedrückt, damit es nicht zurück in die Sense fiel. Vorhalten nannte man das. Ich musste also den ganzen Tag mitgehen und musste vorhalten. Und dann kamen meine Großmutter und noch ein oder zwei andere Frauen, eine Tante, die haben dann das Korn gebündelt, haben so Gaben daraus gemacht. Mit der Hand gebündelt, das kennen wir ja noch so ein bisschen so aus den Erzählungen aus den Josefsgeschichten, nicht? Wie diese Gaben da dann entstanden sind, gebündelt wurden. Und das war eine sehr schwere Arbeit. Und dabei, und deswegen kann ich mir das auch so vorstellen, und dabei wurde auch gleichzeitig das, ich sag mal, Unkraut, das waren meistens so Disteln, große Disteln und so weiter, so weit wie man sie sehen konnte, und schnell wurden die erst schon mal an die Seite geworfen und wurden gar nicht mit eingebunden. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor, so ähnlich war es wahrscheinlich auch damals, was Jesus jetzt erzählte. Dies Beispiel. Dass also bei der Ernte dann das Unkraut getrennt wurde von dem Weizen. Dies Unkraut, ich habe mal nachgelesen, man vermutet, dass es so eine Art Lolch war oder Teufelsweizen. So ein Unkraut, was zu Anfang als solches gar nicht zu erkennen ist. Wenn es klein ist, kann man das kaum vom Weizen unterscheiden. Aber wenn es groß und größer wird und sich so die ersten Ähren bilden, dann lässt es sich sehr gut unterscheiden. Und es hat sehr kräftige Wurzeln. Und wenn man das ausreißt, dann besteht immer die Gefahr, dass auch Weizen mit ausgerissen wird. Also die Menschen damals, die dieses Beispiel von Jesus gehört haben, die konnten da was mit anfangen. Auch erstmal mit dem reinen Beispiel, was Jesus erzählte. Die Zuhörer, die große Menge, wird es begriffen haben. Nur eben die Deutung nicht. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch gerne die Deutung erfahren hätten. Es wird uns nicht berichtet. Jedenfalls haben sie Jesus nicht gefragt. Gefragt haben die, die dann weiter mit ihm gegangen sind, als die Volksmenge entlassen wurde. Die haben gefragt und haben gesagt, Herr, was meinst du damit, mit diesem Beispiel? Was willst du damit sagen? Und Jesus hat für dieses Gleichnis die Deutung gegeben. Er sagt zuerst einmal, ich lese es jetzt doch mal vor, auch wenn wir es jetzt nicht an der Wand haben. Da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen, der Menschensohn ist's, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Soweit jetzt die Deutung des Gleichnisses. Da ist also einmal der Menschensohn, der Sämann, der den guten Samen sät. Jesus Christus spricht von sich ja immer als der Menschensohn. Das kommt ja oft in den verschiedensten Evangelien vor. Und dieser Begriff Menschensohn, der wird ja auch schon im Alten Testament gebraucht, zum Beispiel bei Daniel. Da lesen wir in Daniel 7, siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Mit diesem Begriff Menschensohn konnten die Menschen damals was anfangen. Denn der Begriff Menschensohn wurde für den Messias gebraucht, auf den damals schon die Israeliten warteten, sehnlichst warteten und auf den sie heute auch warten, weil sie nicht erkannt haben, dass der Messias schon lange da gewesen ist. Sie wussten es also, und die Jünger wussten das auch von daher sofort einzuordnen, als Jesus vom Menschensohn sprach, und wussten, aha, unser Herr meint sich selbst damit. Jesus spricht in seiner Deutung nur kurz vom Acker, als der Welt, in der wir leben. Ist damit auch die Gemeinde gemeint, die Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde ist ja von zwei Seiten bedroht. Einmal von außen her, von den äußeren Feinden der Gemeinde, da war schon die Urgemeinde bedroht, wenn wir nur daran denken, dass zum Beispiel ein Jakobus, ein Johannes der Täufer hingerichtet wurden, dass die Gemeinde unter Druck geriet in Jerusalem, kurze Zeit schon nachdem Jesus Christus nicht mehr als Mensch in der Welt war. Und zum anderen gibt es ja auch die Bedrohung von innen heraus, dass die Gemeinde von innen heraus bedroht wird. Denken wir zum Beispiel an die Briefe, die Paulus an die Korinther geschrieben hat, da wird es deutlich, da macht Paulus, weist auch ganz klar darauf hin. Ich glaube, in unserem Gleichnis hier geht es in erster Linie um die äußere Bedrohung, um die äußere Gefahr. Ich werde später noch etwas darauf zurückkommen. Der gute Same, das wird dann als nächstes erwähnt in der Deutung, das sind die Kinder des Reiches. Anders als im Gleichnis vielleicht von dem vierfachen Acker, da war das ja das Wort vom Reich, der gute Same. Hier benutzt Jesus jetzt diesen Begriff des guten Samens für die Kinder des Reiches. Der böse Feind ist der Gegenspieler, ist der Teufel, ist der Satan, der Gegenspieler unseres Herrn, der auch uns immer wieder unter Druck setzen will. Der Teufel streut den schlechten Samen aus, das Unkraut. Jesus erklärt das in seiner Deutung als die Kinder des Bösen. Hier werden also die Kinder des Reiches, die guten Kinder, den Kindern des Bösen gegenübergestellt. Und interessant ist, es gibt hier bei Jesus keine dritte Gruppe. Er ordnet die Menschen in zwei Gruppen ein, in die Kinder des Bösen, in die Kinder des Guten. Was meint er damit? Mit den Kindern des Guten, sind das diejenigen, die wirklich gute Taten tun, die auch gerne spenden, die sich sozial einsetzen? Ich glaube, das sind sicherlich gute Dinge, die wir gar nicht verurteilen wollen. Aber ich glaube, Jesus meint hier ganz speziell mit den Kindern des Guten, das sind diejenigen, die Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben, die ihn um Vergebung ihrer Sünden gebeten haben, die seine Kinder sind, die ihn als Gottes Sohn, als den Erlöser angenommen haben. Das meint Jesus hier mit den Kindern des Guten. Und die Jesus Christus nicht angenommen haben, das sind hier in diesem Gleichnis die Kinder des Bösen. Ein Dazwischen gibt es hier für Jesus nicht. Ein so hindurchlavieren vielleicht, naja, so ein bisschen gut bin ich ja, aber so ganz will ich das ja auch nicht. Sondern Jesus sagt ja ganz klar, diejenigen, die mich nicht angenommen haben, die nicht meine Kinder sind, die keine Vergebung der Sünden durch mich haben, das sind die, ja, so sagt er es, die Kinder des Bösen. Und er sagt ihnen ja nachher auch ganz klar, was geschieht. Der Begriff Knechte geht Jesus gar nicht drauf ein. Ich glaube, die Jünger wussten, wer damit gemeint ist. nämlich die Jünger selbst, ja, die und später eben auch die Nachfolger der Jünger, also letztlich wir. Da sagt Jesus, die wollten sofort das Unkraut ausreißen, doch er verbietet ihnen das. Er sagt, nein, lasst es stehen. Die waren genauso eifrig wie damals ein Johannes oder ein Jakobus. Ihr kennt die Geschichte sicherlich, als Jesus mit seinen Jüngern nach Samarien kam und wollte da auch Wohnung nehmen und wo er überhaupt niemanden fand, der ihn aufnehmen wollte. Da gingen so Johannes dieser und sein Bruder Jakobus, die fuhren so richtig hoch, die waren, wir könnten heute sagen, heiliger Zorn und sagten, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen? Herr, wenn du es befiehlst, lassen wir Feuer vom Himmel regnen. Und was hat Jesus gesagt? Nein, stopp. Das ist nicht eure Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es nicht, das Unkraut jetzt auszureißen. Komme ich später noch genauer drauf. Die Ernte ist klar, das Endgericht, der jüngste Tag, wenn geschieden wird zwischen Gut und Böse. Und die Schnitter sind die Engel. Das war ja auch klar, das hat Jesus ja auch seinen Jüngern so deutlich gesagt. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, warum hat Jesus hier so ganz klar gesagt, lasst das Unkraut stehen, lasst es wachsen, zusammen mit dem guten Weizen. Die erste Antwort ist uns ja noch ziemlich klar und deutlich. Jesus sagt, es besteht die Gefahr, wenn ihr das Unkraut jetzt ausreißt, dass ihr auch guten Weizen mit ausreißt. Es könnte sein, wenn eine so zu schnelle, eine zu harte Trennung erfolgen würde, dass auch Christen darunter leiden können, wenn so eine schnelle, rigorose Trennung zu schnell durchgeführt wird. Das hat Jesus mit als erste Antwort gegeben. Könnte ein weiterer Grund sein, dass wir den Weizen gar nicht von dem Unkraut unterscheiden können? Das glaube ich nicht. Zu Anfang mag es sicherlich der Fall sein. Als es noch so ganz klein war, da sah beides noch so aus wie Gras oder wie Rasen, kann es sein, dass man das nicht so gut unterscheiden kann. Aber ich sagte es vorhin schon, wenn es größer wird, wenn die ersten Früchte kommen, wenn die Ähren sich bilden, dann kann man den Weizen sehr gut von dem Lolch unterscheiden. Und Jesus hat ja auch gesagt, in Matthäus 7, 16 lesen wir das, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Also man kann uns schon erkennen, ob wir gute oder schlechte Früchte bringen. Und die Welt sieht das häufig. Und die weist auch ganz schnell, sind ganz schnell bereit, mit dem Finger darauf hinzuweisen. Der ist doch Christ. Aber guck mal, wie der sich verhält. Also an unserem Verhalten kann man schon erkennen, ob wir gute oder schlechte Früchte bringen. Und wenn Jesus seine Jünger auffordert, nicht sofort zu trennen, dann liegt der Grund dieses Wartens vielmehr darin, dass wir von uns aus nicht richten sollen, das Unkraut nicht ausreißen sollen, das Böse nicht richten sollen, nicht so verdammen sollen, so wie es Johannes und Jakobus versucht haben, sondern wir sollen und müssen auf das Unrecht, auf die Lüge, auf das Böse, auf die Sünde sehr deutlich hinweisen. Das sollen wir, denn sonst brauchen wir keine Predigt, keine Bußpredigt, nichts. Wir sollen deutlich darauf hinweisen, aber wir sollen nicht verurteilen. Ich glaube, das will Jesus hier deutlich sagen. Wir sollen urteilen, wir sollen es auch klar machen, wir sollen es deutlich machen, aber wir sollen als Christen nicht verurteilen, wie es ja ganz schlimm auch im Mittelalter, im späten Mittelalter geschehen ist, wo, ja ich sag mal, unter dem Kreuz so viel Schlimmes geschehen ist, wo Menschen auf den Scheiterhaufen kamen und so weiter. Das war ja so diese ganz schlimmen Auswüchse jetzt, das verurteilen wollen. Gerade das lehnt Jesus ab. Er sagt, urteilen ja, darauf hinweisen sehr deutlich, aber nicht verurteilen. Ja, jetzt denkt vielleicht der ein oder andere von euch, was ist aber, wenn jetzt solch ein Unrecht, ganz klare, deutliche Sünde in der Gemeinde geschieht? Was ist mit Gemeindezucht? Sollen wir da auch jetzt nur zwar darauf hinweisen, sagen, das ist nicht in Ordnung, aber das dann so laufen lassen? Ich sagte es vorhin schon, ich glaube, Jesus Christus hat in diesem Gleichnis schwerpunktmäßig das Verhältnis zwischen Gemeinde und Welt gemeint. Und ist nicht so sehr auf die Gemeinde als Gemeinde, auf das Innere der Gemeinde eingegangen. Das hat er später getan, in Matthäus 18. Da hat Jesus ganz klar gesagt, was geschieht, Matthäus 18, Vers 15, wenn in der Gemeinde Dinge nicht in Ordnung sind, wenn Geschwister ja deutlich in Sünde leben, Sünde begehen. Da hat Jesus Christus ganz deutlich gesagt, was Aufgabe auch der Gemeinde ist. Möchte ich heute nicht darauf eingehen, weil das zu diesem Thema jetzt nicht so passt. Könnt ihr aber gerne nachlesen, Matthäus 18, Vers 15 und die folgenden dann. Ich habe schon gesagt, was Jesus Christus hier ganz deutlich auch in aller Schärfe sagt, das kommt in den letzten Versen, sowohl des Gleichnisses als auch der Deutung, da wird das ganz klar. Wir werden uns alle einmal verantworten müssen. Hier nennt er es als die Ernte, wo die Schnitter, die das Korn ernten, zusammen mit dem Unkraut und wo das Unkraut verbrannt wird. Der Weizen wird eingesammelt, er kommt in die Scheune. Jesus hat damit ganz klar und deutlich gemeint, der Weizen, das sind die Menschen, die ihn in ihr Leben aufgenommen haben, die werden die Ewigkeit bei Jesus Christus in der Herrlichkeit verbringen. Das kann sich jeder ausmalen, wie schön das sein wird. Ich glaube, wir können es uns nicht vorstellen. Wir können uns das ausmalen, aber nicht wirklich vorstellen. Aber Jesus sagt auch ganz klar und ganz deutlich, wer mich nicht anerkennt, wer mich nicht in sein Leben aufnimmt, wer mich nicht um Vergebung der Sünde bittet, der ist verloren. Das sind diejenigen, die nachher, wie es hier ausgedrückt wird, die verbrannt werden. Vielleicht noch, es wird ja heute gar nicht so gerne über die Hölle gesprochen, weil das irgendwie nicht mehr so in, ja, das, wir fühlen uns ein bisschen unwohl da drin. Wisst ihr, wer in der ganzen Bibel am meisten von der Hölle gesprochen hat? Jesus Christus selbst. Jesus Christus hat, wir können es überall wieder nachlesen, Jesus Christus selbst hat sehr viel von der Hölle, über die Hölle gesprochen und hat gesagt, was sie bedeutet. Und ich finde auch in einer, ja ich sag mal, in allem, in Predigten, darf dieser Aspekt auch bei allem Lobpreis, bei aller Freude, und die wir immer wieder haben, darf auch dieser Aspekt nicht ganz verloren gehen. Aber wir haben ja diese wunderbare Gewissheit. Wenn wir hier und heute Ja zu Jesus Christus sagen, wenn wir ihm unser Leben übergeben, dann können wir getrost in die Zukunft blicken, dann können wir auch getrost uns auf die Ewigkeit freuen, dann brauchen wir uns vor dem Gericht nicht zu fürchten, dann haben wir Gewissheit, die Ewigkeit mit unserem Herrn Jesus Christus zu verbringen. Amen.